Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink. Der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Hallo ihr Lieben, Britt-Marie hier. Wie ihr gemerkt habt, habe ich in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt. Episoden sind nicht erschienen, obwohl sie aufgenommen waren, weil ich sie einfach nicht geschafft habe, rechtzeitig zu editieren. Und auch unsere Extra-Folge zum Met Gala haben wir nicht geschafft, dieses Jahr aufzunehmen. Das war Teil einer normalen Folge. Jetzt ist es so, dass ich noch Folgen auf Halde habe, die ich aber jetzt für euch quasi dabei bin, fertig zu machen. Das bedeutet, ab jetzt kommen die Folgen wieder regelmäßig und ihr bekommt, weil ich ja jetzt die ausstehenden Folgen quasi hier noch liegen habe, diese Woche 2 Episoden und nächste Woche 2 Episoden. Ich hoffe, das tröstet euch ein bisschen über das Chaos hinweg, das in den letzten 4 Wochen quasi hier stattgefunden hat. Das war natürlich keine Absicht, aber irgendwie war das alles ein bisschen viel mit dem echten Leben und so weiter. Also seht es mir nach, es tut mir echt leid und dann viel Spaß jetzt bei unserer quasi nächsten Folge. Und diese Woche, wie gesagt, kommt dann noch eine für euch als kleine Wiedergutmachung und Entschuldigung. Und nächste Woche habt ihr dann auch 2 und dann geht's aber wieder regulär weiter. Alles klar, tschüss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
So, neue Woche, neues Glück. Wie geht's dir?
Ich bin krank.
Ach nein, aber bist du erkältet oder was hast du?
Ja, genau. Ich hatte, die war so Dienstag, Mittwoch am schlimmsten. Mittlerweile geht's schon wieder. Es ist nur noch, dass die Nase läuft und dicht ist, aber.
Du klingst ein bisschen belegt von der Stimme her, genau. aber es ist okay. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Wenn du nachher kurze Pause brauchst oder was trinken musst oder so, ist ja kein Thema. Das hören ja die Zuhörer nicht. Ich schneide das ja dann alles raus. Wir hängen eine Folge hinterher, was aber nicht so schlimm ist, weil eigentlich sollte jetzt zu diesem Zeitpunkt diese hinterherhängende Folge rausgekommen sein. Ja, ich sage es jetzt einfach noch mal so, falls ihr euch gewundert habt, falls wir mit den News ein bisschen hinterhängen. Irgendwie kriege ich es gerade alles nicht so richtig auf die Reihe, aber es macht nichts. Also ist es manchmal. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, aber da wollen wir jetzt nicht drüber, weil da haben wir schon drüber diskutiert. Also so, deswegen lass uns mal einsteigen, beziehungsweise ich habe ein bisschen Housekeeping. Also erstmal danke an alle, die mich korrigiert haben. Ich habe letzte Woche Remington Steel und Agentin mit Herz durcheinander gebracht. Die Serie, die ich dir erzählt habe, inhaltlich war Agentin mit Herz.
Dann kam die 80er-Serienpolizei.
Ja, genau. Also, aber sie haben ja recht. Also das war Agentin mit Herz, beziehungsweise im Original hieß es Scarecrow und Mrs. King. Und die war mit Bruce Boxleitner und Kate Jackson. So, das war die ich so geliebt habe. Und dann gibt es aber auch noch Remington Steel. Das ist also eine andere. Und die war mit Pierce Brosnan und Stephanie Zimbalist. Das heißt, die zwei habe ich irgendwie durcheinander gehauen. Also da nochmal kurze Korrektur. Wir haben ja letzte Woche über Christian Anders gesprochen, der ja überlegt, ob er Rihanna bzw. die Producer des Songs von Lift Me Up, den Rihanna ja zum Hit gemacht hat für den Film Black Panther, ob er die Producer dieses Songs verklagt. Das ist also ein dänischer Producer, da war aber auch ein Schwede mit involviert und so weiter und so fort. Weil Christian Anders sagt, dass der Refrain quasi mehr oder minder identisch ist mit Lift Me Up, und zwar von seinem Song 6 Uhr früh in den Straßen. Das ist ein Schlager aus den 70ern, so. Ich habe jetzt endlich mal reingehört und ich habe das gehört und ich kann nur sagen, what the fuck? Also ich als Laie würde sagen, 100%ig identisch, der Refrain. Also ich meine, das eine ist in Dur, das andere ist in Moll, okay, aber sonst? Und ich habe da echt gesessen, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und selbst die Strophen, die so leicht melancholisch angelegt sind, die sind ein bisschen anders, aber selbst das ist super ähnlich. Also ich habe zuerst den Rihanna-Song gehört, bis zum Refrain, dann den Refrain und dann bin ich geswitcht zu Christian Anders mit 6 Uhr früh in den Straßen und ich packe euch mal beide Videos mit in die Shownotes. Ihr könnt mal selber reinhören, wenn ihr möchtet. Ich finde es richtig krass. Aber natürlich gab es auch dazu viele schlaue Menschen. Und Kai von Mastodon hatte mir einen Link geschickt, und zwar zu Dr. Pops Tonstudio. Das ist von, ich glaube, Live-Radio, nee, von Radio 1 ist das eine Sendung, der sich immer so ein bisschen so mit so Sachen beschäftigt, Musik und Gossip und so weiter. Und da war eben das Thema Christian Anders versus Rihanna. Und der hat in einem, ich weiß gar nicht, wie lange das insgesamt war, ich glaube so 5 bis 10 Minuten, das war recht kurz, hat das alles nochmal ein bisschen zusammengefasst, was jetzt die aktuelle Lage ist, wie wir ja auch gemacht haben, im Grunde, dass ja er sich das überlegt, aber nicht weiß. Und dann ist er aber noch ein bisschen mehr auf die Songs eingegangen und hat die Songs auch mal direkt gegeneinander, gegeneinander angespielt. Also wenn ihr nicht die einzelnen Videos euch angucken möchtet, dann könnt ihr einfach nur diese Folge euch anhören. Wie gesagt, die ist recht kurz. Da spielt er auch beide Refrains nebeneinander, hintereinander an, sodass man das direkt auch im Vergleich hören kann. Aber was er hier halt sagt ist, und das fand ich ganz spannend, weil das war mir nicht bewusst, dass das halt ein Akkordverlauf ist, der hier in erster Linie zu diesen Ähnlichkeiten führt, der halt aber in der Musik sehr bekannt ist. Also das wissen wir ja, dass es bestimmte Akkorde gibt, die sich auch immer wiederholen. Und hier ist halt ein bestimmter Akkordverlauf genutzt. Und dann spielt er andere Sachen an, die genau diesen gleichen Akkordverlauf haben. Und die klingen auch genauso. Und da sind zum Beispiel alte Kirchenlieder dabei und so aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, die halt deutlich älter sind, wo man auch diskutieren könnte, ist das identisch oder nicht. Und jetzt liegt es halt dann anders zu beweisen, wie da die musikalische, nee, wie sagt man denn? Also es gibt so einen bestimmten Begriff dafür, aber wie da quasi diese Fallhöhe ist. Also er muss quasi nachweisen.
Schöpferische Fallhöhe.
Ja, er muss halt nachweisen, dass die Produzenten beziehungsweise die Schreiber von Lift Me Up sich bewusst waren des Songs 6 Uhr früh in den Straßen. Und wie willst du denn das beweisen?
Ja, das ist schwierig, und vor allem, wenn die so weit auseinander liegen.
Naja, aber jetzt muss ich, eins muss ich sagen, und ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Jetzt hat auch dieser, von diesem Dr. Pops Tonstudio, auch der hat gesagt, naja, und er hat es jetzt also einfach so als Witz stehen lassen nach dem Motto, ja, und wir können uns ja selber denken, wie sehr ein dänischer Produzent sich bewusst ist, einem deutschen Schlager aus den 70ern, so. Und dann habe ich gesagt, Na, sei mal nicht so sicher, weil tatsächlich, und das unterschätzt man, in den skandinavischen Ländern, auch in Dänemark, ist Schlager halt echt ein Riesending. Und Schlager ist viel, hat ein viel besseres Standing in den skandinavischen Ländern als in Deutschland. Und die Skandinavier, also auch die Dänen, ich kann es halt hauptsächlich von den Schweden sagen, kriegst du aber natürlich auch mit, wie es in Norwegen und Dänemark und so weiter ist, und da ist es genauso. Da ist es kein Problem zwischen Schlager, also zwischen E und U quasi.
Ich muss gerade an Gitte Henning und Wenke Mühre denken.
Zum Beispiel, aber da ist es kein Problem zum Beispiel auch zwischen Schlager und Popmusik und so weiter hin und her zu switchen. Also da ist es nicht so, hier ist es ja so, wenn du Schlagersänger bist, dann bist du so in deiner Sparte und dann hast du auch keine Chance irgendwie in die Popsparte oder sonst irgendwo hinzukommen. Du bist halt ganz, ganz so, also quasi da so geschannt in deiner Ecke und das ist in Skandinavien nicht so. Das heißt, da gibt es viele Schlagersänger, die nicht nur innerhalb des Genres hin und her gewechselt sind. Übrigens, ich will jetzt nicht sagen, es liegt an der Größe des Landes, aber ich sag mal so, wenn du ein erfolgreicher Producer in Dänemark bist, dann hast du alle Genres produziert in der Regel. Also es gibt selten Producer, zumindest erfolgreiche Producer, die sich auf ein Genre spezialisiert haben. Ich meine, vielleicht beim Rap noch oder beim Hip-Hop oder so, aber ansonsten, die Producer, die machen alles. Die machen Schlager, die machen Pop, die machen Klassik. Also deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass man da, dass jemand, der Pop-Songs schreibt, auch im Schlager sich auskennt. Also das ist das Erste. Da sind die Grenzen wirklich fließend. Das heißt, das ist das eine. Das Zweite ist, dass gerade zwischen Deutschland und Schweden und vor allen Dingen in den 60ern, 70ern und 80ern ein sehr, sehr großer Austausch war in der Schlagerszene. Ganz viele skandinavische Sänger und Sängerinnen sind nach Deutschland gekommen, haben in Deutschland Hits gehabt, haben auch zum Teil Originalhits aus ihren Ländern mitgenommen und haben die dann ins Deutsche übersetzt und sind dann in Deutschland damit erfolgreich geworden. Oder umgedreht. Ich meine, du hast jetzt Wenke Myhre genannt, wobei die ist ja Norwegerin, aber es macht nichts. Du hast Gitte Henning genannt, Dänin, ja, also das beste Beispiel. Und es gibt noch ganz, ganz viele mehr, ja. Und deswegen ist das nicht ungewöhnlich. Also es kann durchaus sein, dass irgendeiner der super bekannten Schlagerstars in Dänemark vielleicht 6 Uhr früh in den Straßen in irgendeinem Zusammenhang entweder sogar neu aufgenommen hat oder gespielt hat oder er das in dem Zusammenhang irgendwie gehört hat. Also das ist tatsächlich überhaupt nicht unrealistisch. Was schwierig sein wird, ist, das zu beweisen.
Ja.
Und ich glaube, deswegen überlegt sich Herr Christian Anders, ob sich das halt lohnt, weil ich glaube, das kannst du einfach nicht beweisen und vor allen Dingen nicht, wenn du weißt, dass auf der anderen Seite ein Anwaltsteam steht, das so viel Kohle zur Verfügung hat, dass sie dich halt am langen Arm über Jahrzehnte verhungern lassen können. Ja, also ich finde es sehr, sehr schwierig. Aber das wollte ich nochmal gesagt haben, weil das fand ich sehr spannend, weil nach dem ersten Anhören hätte ich als Laie sofort gesagt, okay, Case closed, Christian Anders kriegt die 50 Millionen. Nachdem ich dann diese Tonstudio-Folge gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, aber diese Art von Akkordfolge ist halt schon sehr, also gibt es auch in vielen anderen Songs offensichtlich und alten Musikstücken und so weiter.
Ich meine, dass die Akkordfolge gleich ist, das ist ja sehr häufig so, aber daraus resultiert ja nicht automatisch die gleiche Melodie. Und wenn die beide die gleiche Melodie haben, ist das ja schon irgendwie tricky.
Ja.
Was ich noch dachte ist, das wird in Zukunft sowieso schwieriger werden, weil dann ja noch diese ganze KI-Erzeugung dazukommen wird. Und da schmeißt du ja als Trainingsmaterial sowieso erstmal alles rein, was es gibt. Und dann ist auch völlig egal, ob das aus den 60ern aus dem isländischen Schlagerbereich kommt.
Ja, der tut ja wirklich wahrscheinlich alles abgrasen an Datenbanken.
Ja, genau, weil dann wirst du überhaupt nicht mehr zuordnen können oder nachvollziehen können, was woher kommt. Und da ist dann irgendwie alles die Grundverfügung und dann wird alles so zusammengebastelt.
Ja,
also für Vorschläge oder so wird das bestimmt schon benutzt, auch wenn es vielleicht letzten Endes dann neu produziert wird oder so.
Hm.
Und um sich Hooks oder Refrains produzieren zu lassen oder so, Vorschläge machen zu lassen. Es gibt bestimmt schon Leute, die kommerziell auch so komponieren. Das wird eher schwieriger werden.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es, Es gab auch schon Chart-Erfolge, die...
Mhm. Ja, bei Spotify, stimmt. Da gibt es ja auch diese ganzen KI-Alben, die jetzt plötzlich die Leiter hochklettern.
Also, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, deswegen kann ich das verstehen. Aber ganz ehrlich, also ich an Christian an der Stelle, ich würde mir halt Rat von einem Medienanwalt suchen, der spezialisiert ist auf genau solche Fälle. Da muss er wahrscheinlich sogar nach USA gehen, weil das Problem ist, ich weiß halt nicht, welche gerichtliche Stelle zuständig ist, ob er dann in Dänemark verhandeln muss, in Deutschland oder in USA. Wenn er in USA verhandelt, dann wird das echt schwierig. Aber dazu muss man auch sagen, gerade in USA gibt es ja spezialisierte Firmen, die sich auf solche Fälle stürzen. Ja, das heißt, da hätte er sogar die Chance vielleicht finanziell relativ zu Anfang zumindest, da muss er vielleicht am Anfang finanziell gar nicht so sehr in die, also selber auslegen, sondern dass die dann eine Vereinbarung haben, dass die Firma so und so viel Prozent des Gewinns bekommt oder so, weißt du? Und dann machen die das am Anfang erstmal für ihn kostengünstig, ja? Also das wäre die einzige Möglichkeit. Aber da würde ich, wie gesagt, ich würde mir den Rat von einem Medienanwalt holen und wenn der positiv ist, dann würde ich auf jeden Fall klagen. Aber ich vermute, das ist ja genau das, was er macht. Also es kann sein, dass ihm halt genau das gesagt wurde, dass die Chance, das zu beweisen, halt einfach so klein ist, dass das sich nicht lohnt, zu klagen. Ja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe es gehört und ich würde sagen als Laie, ja, er hat recht. So, das war das, was ich so reingeschmissen habe. Ansonsten habe ich diese Woche nochmal The Pit Season 2 gerewatcht, weil gestern das große Finale kam, also die Finalfolge. Und dann habe ich mir jetzt alles nochmal kurz angeschaut, weil da kann ich schon eine kleine Ankündigung machen. Wenn das jetzt hier rauskommt, dann ist das gerade im Schnitt und kommt dann die Woche drauf quasi raus. Ich werde mit Patrick vom Bahnhofskino zusammen, mit dem ich ja den Bahnhofskino Galactica Podcast mache, wo wir einen Rewatch von Battlestar Galactica machen, wo wir jede Woche eine Folge besprechen. Mit Patrick zusammen nehmen wir uns mal eine Auszeit von Battlestar Galactica und besprechen The Pit.
Oh, cool.
Genau, und jetzt halt dann quasi am Stück, weil die Season jetzt vorbei ist, zumindest die zweite Season. Und ja, und wir haben, also er hat Meinung, habe ich mir sagen lassen. Ich bin gespannt, wie diese Aufnahme wird. Und ich tendiere dazu, alles zu verteidigen, weil ich die Serie so liebe. Das wird also ein interessantes Gespräch. Ja.
Spannend.
Gut. Ja, das war das. Und ansonsten, was habe ich die Woche sonst noch so gemacht? Ich habe eine durchschnittliche Woche hinter mir, was so Essen und Verdauung angeht, war so ein bisschen hoch und runter. Und
hast du neue Sachen gelernt?
Ich habe ein, das in meinem Kräutersalz Knoblauch ist.
Stimmt,
weil,
das habe ich gestern gesehen.
Ich dachte so, what the fuck? Ja, vor allen Dingen, ich habe großzügig gesalzen und dann ich habe Lachs und Brokkoli gemacht. Stellte sich raus, der Brokkoli war also ich habe den im Ofen gehabt, ich habe den nicht gekocht und der war aber immer noch ziemlich hart. Ich habe den schon länger im Ofen gelassen, als er sollte. Wenn ich den noch länger im Ofen gelassen hätte, wäre der Lachs, der oben auflag auf dem Brokkoli, wahrscheinlich komplett trocken gewesen. Hm. Das heißt, ich habe es dann gegessen und zwar, war nicht so der Hit. dann habe ich mir quasi den Lachs runtergeglaubt und habe dann aber so viel Brokkoli noch übrig gehabt. Das wollte ich ja nicht wegschütten. Also ich habe, was machst du damit? Also habe ich Brokkolisuppe gemacht. Ich habe es dann in den Mixer geschmissen, zusammen mit noch ein paar anderen Dingen. Und dann habe ich einfach großzügig gesalzen. Und sonst nichts. Also wirklich nur ein bisschen Kräutersalz. Und dann probierte ich so und dachte, wow, das schmeckt so krass nach Knoblauch. Jetzt ist es so, ich finde Knoblauch am Essen okay. Ich finde, das gibt auch eine schöne Würze und so. Also da habe ich kein Problem mit, aber nicht zu viel. Also ich habe das Gefühl, dass ich das für andere Leute, die Knoblauch mögen, das, was ich als zu viel empfinde, eigentlich noch viel zu wenig ist. Also das heißt, ich finde, Knoblauch schmecke ich super stark, sehr schnell raus. Mhm. Und jetzt hatte ich ja wirklich, wie gesagt, großzügig gesalzen. Das hat es auch gebraucht. Aber dann schmeckte diese ganze Suppe nur noch nach Knoblauch. Und ich so, oh Leute. Und dann habe ich gedacht, verdammt, wo kommt denn dieser Knoblauch her? Und dann guckte ich drauf. Und also im Kräutersalz war bei mir auch noch, es war Tomatensalz. Und da waren auch Zwiebeln drin und Knoblauch. Und jetzt weiß ich in Zukunft, okay, das kann ich nicht als reguläres Salz benutzen, weil, also nicht zumindest, wenn ich mehr salzen muss, weil sonst schmeckt alles nach Knoblauch. Naja, aber die Brokkolisuppe war gut. Erstaunlich sättigend und so. Also, naja, und ich weiß nicht so richtig, was es heute zu essen gibt. Vielleicht irgendwas mit Kartoffeln. Mal gucken. Ja, und bei dir?
Was es bei mir heute zu essen gibt oder was ich in der Woche
gemacht
habe?
Ja, also wenn ich jetzt höre, was bei dir zu essen gibt, bin ich wahrscheinlich neidisch. Aber ich sehe mich ja nach Nudeln,
ehrlich
gesagt.
Ich habe tatsächlich noch gar keine Plane für heute. Ja, Nudeln hatte ich gestern.
Ich sehne mich nach Nudeln. Ja, und jetzt ist
diese
man
Woche
ja
habe ich
so
von
nach,
Suppen gelebt. Wenn ich krank bin, habe ich immer so Dosensuppenbedürfnis.
Ja. Ach, verdammt, ja. Naja, also stimmt, wenn du erkältet bist, hat man ja auch nicht so richtig Hunger oder so. Aber ich bin jetzt immer nur so auf der Suche nach Alternativen, die eigentlich gar keine Alternativen sind. Also, weil ich habe so Bock auf Pizza, aber Pizza geht halt irgendwie noch nicht. Und jetzt habe ich geguckt,
Pizza, super.
Low-Carb-Pizza, Auberginenpizza. Mhm. Hooray. Also, ich werde es probieren, aber also es ist halt eine Scheibe Aubergine statt Teig und ja, ist nicht das Gleiche. Aber wir werden mal es probieren. So, also, dann lass uns mal einsteigen. Wir haben diese Woche keine Toten, beziehungsweise keine Toten, die wir kennen könnten. Es waren wieder ein paar sehr, sehr alte US-Stars mit Serien von den 60ern und 50ern und so, aber die habe ich hier mal sitzend rausgelassen. Und dann gehen wir gleich zu den Kranken und Erkrankten. Und zwar fangen wir an mit Tom Dumont, der mit Parkinson diagnostiziert wurde. Und wenn man sich fragt, wer Tom Dumont ist, dann sage ich, das ist der, und jetzt muss ich immer gucken, ich vergesse es ja immer, Bassist,
Gitarrist.
Drummer, Gitarrist, danke, von No Doubt. Also Gwen Stefani ist da, glaube ich, so die Frontfrau, die kennt man. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wusste immer nie, wer die anderen sind. Ich kannte immer nur Gwen Stefani. Aber auf jeden Fall, Tom Dumont ist jetzt, der ist 58 und der ist jetzt, wie gesagt, diagnostiziert worden mit Parkinson. Parkinson kennen wir ja, also zumindest hat das mittlerweile mehr Öffentlichkeit. Zum Beispiel auch so Leute wie Michael J. Fox sind an Parkinson erkrankt. Man nennt es, glaube ich, auch im Volksmund die Schüttelkrankheit. Oder auch hier, wie heißt der Boxer, Ali, Muhammad Ali hatte auch Parkinson zum Beispiel, wenn man sich daran erinnert. Ja, und das führt unter anderem dazu, dass du halt peu à peu die Hoheit über deinen Körper verlierst, beziehungsweise du kannst dann eben nicht mehr stillhalten und hast dann dieses Schütteln quasi oder Zucken. Ja, ja.
Ja, also genau, so eine neurodegenerative Erkrankung.
Genau. Und er ist jetzt in Behandlung und im Moment ist alles okay und er kann auch Musik spielen, das hat er gesagt, das ist ihm enorm wichtig. Aber er wollte halt das auch öffentlich machen, weil es halt natürlich, er findet es auch wichtig, dass man da eben Öffentlichkeit gibt, dem Thema. Und ja, also, Punkt.
Und es ist relativ früh bei ihm. Also es ist early onset, das
ja,
heißt.
Ja, aber das ist ja eigentlich gut. Also ich glaube, man kann heutzutage tatsächlich, wenn es noch in den im frühen Stadium ist, eine relativ lange Zeit das mit den Medikamenten ganz gut in den Griff kriegen. Irgendwann geht es dann nicht mehr, aber grundsätzlich. Ja. Dann haben wir Taylor Momsen, die im Krankenhaus war, weil sie von einer giftigen Spinne gebissen wurde. Da war meine Reaktion nur so, what the fuck? Also Taylor Momsen ist eine Sängerin von der Band The Pretty Reckless. Und wir haben schon mal über sie gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch, sie wurde mal auf der Bühne von einer Fledermaus gebissen.
Vor ziemlich genau 2 Jahren.
Ja, aber das kann doch keine 2 Jahre her sein, dass wir darüber geredet haben.
Doch.
Das ist so lange, sie wurde jedenfalls das kommt mir vor, als hätten wir gestern darüber geredet. Das ist
nee,
so
sie
krass.
Wurde ziemlich genau vor 2 Jahren von einer Fledermaus.
Ja, und das
gebissen.
Lustige war, einer der Fans hatte dann irgendwie kommentiert, nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass sie jetzt eben von der Spinne gebissen wurde und deshalb halt im Krankenhaus war. Einer der Fans hatte dann direkt drauf kommentiert, Moment, giftige Spinne? Du wurdest doch von einer Fledermaus gebissen vor kurzem irgendwie. Und dann hat sie nur zurückgeschrieben, I know, what the fuck? Ja, also sie hat auch gar nicht gesagt, irgendwie in welchem Zusammenhang sie gebissen wurde. Sie wurde halt gebissen. Sie war irgendwie auf Tour und hat dann tatsächlich quasi erst bemerkt, dass sie quasi gebissen wurde, weil sie so eine starke Reaktion hatte. Also es sieht aus, sie hat auch Bilder gepostet, wie so eine allergische Reaktion quasi. Das ganze Bein ist komplett so mit roten, also sieht aus, als hätte es unter der Haut geblutet, so rote Stellen überall.
Ja, es ist nicht schön.
Ja, also man sieht das, also ich wäre da auch sofort mit ins Krankenhaus. Sieht ehrlich gesagt aus, so ein bisschen für einen Laien, finde ich, wie eine Blutvergiftung oder so. Und jetzt ist auch alles wieder im Griff und so weiter, aber ich meine, die Frau hat auch nichts zu lachen, oder? Erst die Fledermaus, jetzt die Spinne. Also irgendwie, aber die ist ja natürlich auch in Ländern unterwegs, so Australien und so, da gibt es halt giftige Spinnen, also auch solche, die auch.
Genau, in diesem Fall war es Mexiko.
auch nicht viel besser, okay.
Und ich finde, sie hat was zu lachen, weil sie nimmt das mit extrem viel Humor, finde ich. Mhm. Und hat jetzt auch geschrieben, dass sie jetzt gespannt ist, ob sie jetzt Batgirl wird oder Spider-Woman. Also.
Ja, wer willst du denn lieber? Ich mag ja Batgirl lieber. Ich habe irgendwie aber das Original Batgirl. Ich habe irgendwie was übrig, aber das ist auch nur, weil ich die 60er-Jahre-Serie so geliebt habe.
Mhm.
Also das Original
Ich wäre
Batwoman
eindeutig
als,
für die Spider-Superkräfte zu haben.
Ja, okay.
Weil
stimmt, ich meine, als für Kräfte
Batman und
ist
so,
Spider-Girl besser.
Genau, das beruht ja wirklich auf harter Arbeit.
Entschuldigung, Spider-Woman, weil Spider-Girl gibt es, glaube ich, auch, aber ja, also.
Spider-Woman ja. Ist doch ist auch so ein früher queerer Film, der Kuss der Spinnenfrau, der jetzt neu rauskommt.
Ja, aber ist das nicht eigentlich ursprünglich ein Horrorfilm oder so?
Nee, das dachte ich auch immer. Meine Eltern hatten den in der Videosammlung, haben mir immer gesagt, ich soll den nicht gucken, aber das ist tatsächlich.
Ja, weil der so sexualisiert ist. Ich glaube, das ist jetzt dieses Remake mit J-Lo, gell? Oder?
Ich glaube, das ist jetzt als Musical neu gemacht worden. Mm-hmm. Genau, und im Original ist es kein Musical. Ich bin auch sehr gespannt, aber es erzählt eine queere Liebesgeschichte. Also ist
ich habe mehrfach gehört, dass J-Lo sehr, sehr gut sein soll in dem Film. Also mal gucken.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich würde ihn auch wirklich gern gucken.
Gut, also das war Taylor Momsen. Wie gesagt, der geht jetzt Gott sei Dank wieder gut, aber das war auch so ein bisschen so, okay. Dann haben wir Christina Applegate, die seit jetzt, hier steht Ende April, also ich vermute, was haben wir denn?
Ende
jetzt
März,
April.
Dachte ich.
Seit Ende März, genau, entschuldige. Die seit Ende März wohl im Krankenhaus liegen soll. Und bei Christina Applegate wissen wir ja, dass sie Multiple Sklerose hat. Das hat sie auch bekannt gegeben. Und man hat sie in dem Zusammenhang auch immer wieder gesehen, zum Beispiel auf dem roten Teppich, wie sie am Stock zum Teil gelaufen ist und so. Und bei Multiple Sklerose ist es zumindest bei ihr auch so, bei vielen Patienten auch, dass sie halt Schübe haben, wo sie dann einfach sich nicht mehr bewegen können richtig und starke Schmerzen haben und auch mit diesen Schmerzen und diesen Bewegungseinschränkungen im Alltag leben müssen. Und offensichtlich ist es bei ihr jetzt so, dass sie aktuell stationär ist im Krankenhaus. Zumindest sagt es die Gerüchteküche, denn bestätigt wurden ist noch nichts von, auch nicht von ihrem Pressesprecher oder Agenten. Die haben wiederum eine Presseabteilung auf die Anfrage rausgegeben, beziehungsweise ein No-Comment quasi, also dass sie nicht wieder darüber reden werden, wo sie sich aufhält und ob irgendwas ist oder so. Also das wird quasi komplett totgeschwiegen, sage ich mal. Wir wissen halt nur, dass sie jetzt aktuell, also Christina Applegate, mit ihrer Partnerin, mit der sie einen Podcast zusammen hat, eben eine Pause einlegt. Und die offizielle Begründung ist, dass beide eben jeweils für ihre Bücher Promo machen müssen. Christina Applegate hat auch Anfang März eben ihre Memoiren veröffentlicht unter dem Titel You With The Sad Eyes. Ich vermute, das kommt vom Song. Auf jeden Fall habe ich sofort den Song im Ohr. Mhm. Und ja, also man weiß es nicht genau, aber wenn sie im Krankenhaus sein sollte, dann hoffen wir, dass es ihr bald zumindest so gut wieder geht, dass sie wieder raus kann. Ja.
Ja, in ihren Memoiren hat sie wohl auch geschrieben, dass sie tatsächlich auch zu Hause einen Großteil des Tages im Bett verbringt und wirklich wenig mobil ist, was für eine ziemlich krasse Ausprägung der Erkrankung spricht. Das ist
ja, also es wird ja leider schlimmer, also es wird meistens immer schlimmer und schlimmer, bis es dann irgendwann gar nicht mehr geht. Und es ist ein schleichender Prozess, also ich kriege das auch so ein bisschen mit. Die Mutter von einem Bekannten hat das auch und hat das jetzt auch schon viele, also Jahrzehnte. Und das ist eben ganz unterschiedlich. Mittlerweile ist sie rollstuhlgebunden, also das wird und wird, es wird dann halt immer schlimmer. Ja.
Mhm.
Ja, dann sind wir fertig mit unseren kranken Häschen und kommen zu den schlechten News. Und eine schlechte News ist, dass Ethan Jameson, der als, ich sag mal, Kinderstar aus der Film Tribute von Panem bekannt geworden ist, also einer von den jungen Teilnehmern in diesem, ja, Wettbewerb, dass der...
Wettbewerb?
Ja, wie dieser willst du das
Todesolympiade.
Sonst nennen? Ja, genau.
Battle Royale heißt der.
Ja. Naja, Begriff, Battle Royale ist das Original, genau. Aber genau. Dass also Ethan Jameson hat wohl mit einer Pistole... Ich überlege, hat er geschossen tatsächlich auch oder hat er nur...
Nee, er hat doch, bedroht.
Bedroht, aber wohl, also in den amerikanischen Artikeln stand immer with the intent to kill, also mit der Absicht zu töten. Okay, wir lassen es dahingestellt. Aber genau, hat halt mit einer Waffe quasi um sich gefuchtelt. Und also es war wohl so, dass die Polizei informiert wurde, ursprünglich wegen Schüssen. Und ein Opfer hat dann eben der Polizei mitgeteilt, dass ein unbekannter Verdächtiger eben auf einem E-Bike während der Fahrt, also während die auf der Straße unterwegs waren, auf sein Fahrzeug geschossen hat. Und zu dem Zeitpunkt war halt nicht nur er im Auto, sondern auch noch zwei weitere Personen. Und die Polizei hat dann eben ermittelt und ist dann auf Jameson gestoßen, der eben verdächtigt wird, einen Schuss in Richtung des Fahrzeugs tatsächlich abgegeben zu haben. Also nicht nur bedroht, sondern auch abgeschossen. Und ich meine, schießen mit der Beabsichtigung zu töten, man weiß es nicht, aber ich meine, warum solltest du sonst schießen? Und er ist dann verhaftet worden am 8. April und ist jetzt in drei Fällen wegen tätlichen Angriffs mit einer tödlichen Waffe in Tötungsabsicht angeklagt. Ach, in Tötungsabsicht, so heißt das auf Deutsch. Klingt auch viel besser im Juristendeutsch. Mhm. Und am 9. April wurde ihm erstmal die Kaution verweigert, das heißt, er sitzt jetzt im Gefängnis erstmal oder in Untersuchungshaft und bleibt da auch so lange, bis seine Anhörung stattfindet, die ist am 30. April.
Auch krass, oder? Dass er nicht auf Kaution rauskommt.
Ja, aber der hat, glaube ich, auch eine Vorgeschichte, zumindest mit Drogen und so, soweit ich weiß. Ich glaube, er ist auch mit dem Gesetz genau auch mehrfach in Konflikt gewesen. Und ich vermute deswegen, weil einfach da wahrscheinlich eine Fluchtgefahr besteht.
Genau, Widerstand gegen die Staatsgewalt hat er eine Verurteilung gehabt, 3 Tage bevor er jetzt.
Ich überlege gerade, er hat unter anderem auch noch in einigen Episoden von One Tree Hill mitgespielt und von Justified. Also hat noch ein bisschen schauspielerisch gearbeitet, nachdem er eben in The Hunger Games war. Aber eigentlich, wenn man von ihm spricht, kennt man ihn halt als Kinderstar aus The Hunger Games. Aber ich meine, das war 2012, 2013. Ist also auch schon entsprechend lange her. Und ja, also.
Das heißt, er ist jetzt Mitte 20.
Er ist jetzt erwachsen. Er ist 37 mittlerweile. Also, ja, deutlich älter. Er sah damals deutlich jünger aus, als er, glaube ich, in Wirklichkeit war.
Ah, okay.
Dann haben wir eine Story, wo ich dich mal gerne fragen würde, was du von der ganzen Geschichte hältst. Und zwar, die Schauspielerin Ruby Rose hat Katy Perry beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben. Und zwar geht es da um einen Vorfall, der, ich glaube, in den Anfang der 2000er, irgendwas war 2010, genau. Also okay, nicht ganz Anfang, der 2010 stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, wie explizit wir jetzt hier werden sollten. Also ich wollte wissen, was genau da passiert ist. Deswegen, wenn euch das jetzt, also es wird jetzt explizit, deswegen könnt ihr das überspulen eine Minute oder so. Aber also es ist wohl so, dass Ruby Rose und Katy Perry irgendwie auf einer Party waren, haben Party gefeiert und so. Und ich weiß nicht, irgendwie standen die dann zusammen und Ruby Rose lag mit ihrem Kopf auf dem Schoß von ihrem von einem Freund oder wie auch immer. Und Katy Perry war irgendwie so gut drauf und hat gedanced und gepartied, ist dann an sie herangetanzt und so. Und hat dann wohl angeblich ihren Schlüpfer zur Seite gezogen und hat ihr ihre Vagina ins Gesicht gerieben. Okay? What the fuck? So. Also, Und Ruby Rose hat irgendwie behauptet, dass sie da total verstört von gewesen wäre und dass sie damals aber auch irgendwie das Ganze abgetan hat als, ja, sozusagen betrunkene Idiotie, weil das auch so die einzige Art und Weise war, wie sie damit umgehen konnte, weil sie da echt total schockiert gewesen ist und sie das irgendwie total traumatisiert hat und sie da bis heute wirklich nicht drüber weg ist. Ja, und sie hat das öffentlich gemacht, weil sie hat das alles quasi detailliert geschildert und dann auf ihr, soweit ich weiß, glaube ich, auf ihr Instagram gepackt und dann aber so auch relativ schnell wieder runtergenommen. Und Katy Perrys Anwalt oder auch Pressesprecher hat eine Erklärung rausgegeben, dass das absolut nicht stimmt, dass es total erlogen ist und dass das also auch eine schädliche Lüge sei und das würde überhaupt gar nicht stimmen. So. Also ich kann ja sagen, wie ich dazu stehe, ich bin da total unschlüssig, weil Ruby Rose tatsächlich mehrfach schon Anschuldigungen gemacht hat wegen sexueller Belästigung und die ließen sich entweder nicht beweisen oder haben sich als falsch herausgestellt. Das heißt, das Problem ist, normalerweise bin ich ja eigentlich immer auf der Seite des Opfers, des Potenziellen, aber in dem Fall ist es so, dass es sie eine Vorgeschichte hat von Behauptungen, die nicht stimmen. Auf
bisschen
der anderen
wie der Junge,
Seite,
der Wolf schreit.
Richtig, aber das ist ja, aber wir wissen ja, am Ende wurde er gefressen, weil der Wolf wirklich kam. Also deswegen, das ist halt schwierig. Auf der anderen Seite, also ich finde, so wie sie das erzählt, ganz ehrlich, ich traue das Katy Perry total zu. Also es klingt für mich auch so nach einer Situation, weißt du, diese Hollywood-Partys, du hast gesoffen, du bist irgendwie vielleicht auch high oder so, weißt du, und irgendwie und denkst dann, ah, cool, und dann, was weiß ich, es gibt ja auch so Beispiele, wo Leute dann irgendwie ihre Brüste an Leute ranreiben oder so. Also ich finde, es klingt nicht unrealistisch. So, das ist meine Einschätzung.
Nee, unrealistisch klingt es nicht, das stimmt.
So, was sagst du zu der ganzen Geschichte? Ich meine, es kommt jetzt auch wirklich, es kommt auch total aus dem Nichts wie. Und gerade wo Katy Perry so ein bisschen wieder Fuß gefasst hat und so ein bisschen wieder, ich sag mal, in eine stabile Richtung geht und so, also ich weiß es nicht. Das Timing ist auch irgendwie komisch.
Das Timing ist komisch. Ich verstehe auch nicht ganz die Motivation, warum sie das erst anzeigt bei der Polizei und dann, obwohl ihr gesagt wird, dass sie da nicht drüber sprechen soll, dann diese Äußerungen auf Threads macht, das dann sofort wieder
zurücknimmt. Aber warum sie es auch erst jetzt macht, wobei das erklärt sie ja damit, dass sie jetzt erst so weit ist, dass sie das quasi, also sich
ja,
bestellen
ja,
kann.
Das ist ja immer so ein Standardvorwurf quasi, wenn Leute sich dann entschließen, tatsächlich sexualisierte Gewalt öffentlich zu machen, dass man dann sagt, wieso sagst du das jetzt erst, das hättest du doch schon vorher sagen können. Deswegen würde ich den ungern machen. Weil das eben so ein Standard-Gegenvorwurf ist.
Gut,
wenn
das ist aber auch
so lange
ihre eigene Behauptung.
Hat,
also das ist ja Ruby Rose Behauptung, auch dass sie sagt, sie macht das jetzt erst. Man muss dazu auch sagen, Ruby Rose ist öffentlich lesbisch. Das hat jetzt damit eigentlich nichts zu tun, aber, also sollte damit nichts zu tun haben, aber ich finde, damit lässt sich vielleicht auch erklären, dass eine Katy Perry, die vielleicht besoffen und high oder was auch immer war, sich gedacht hat, oh geil, ey, der Lesbe kann ich doch mal meine, weißt du? Also, sorry, wenn ich, oh Gott, ich hätte fast was gesagt. Also, so, Punkt. Also, du weißt, was ich meine.
Ich glaube, das spielt dann auch keine Rolle bei sexueller Belästigung, dass man darauf Wert legt. Ich bin sicher, dass...
Ich glaube nicht, dass sie das bei einem Mann gemacht hätte.
Ich überlege gerade, oh Mann, wieso fällt mir sein Name nicht ein? Kevin Spacey hat bestimmt auch nicht vorher gefragt, ob die Typen, die er sexuell belästigt hat, hetero sind oder nicht.
Dann sich, dass man sich so denkt, als, also weißt du, so nach dem Motto, oh, die findet es bestimmt geil, so weißt du, so halt. Also so erkläre ich mir das so ein bisschen. Ich meine, wir sind uns einig, egal
ob... Es sind so viele Ebenen von
eben.
Nichtbestätigung und
ja, und es ist halt
Gegenrede
einfach eine Belästigung.
Lange her,
ja,
ja, also genau.
Ja.
Von daher weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt.
Also, aber findest du das glaubwürdig oder findest du das, oder hast du, also es ist halt irgendwie alles so ein bisschen fishy.
Ja, ich finde es hier auch schwer zu sagen, tatsächlich. Also, dass sie in so eine Tradition hat von zurückgewiesenen oder nicht bewiesenen oder auch halt falschen Behauptungen, ist schon, macht es schon schwieriger. Ja. Auf jeden Fall zu glauben.
Ja, aber das ist so das, was gerade so ein bisschen auch durch die Medien geht. Also das ist so ein bisschen so. Mein erster Gedanke, unabhängig jetzt davon, dass ich schockiert war, war halt natürlich auch so, oh, was sagt Macron dazu? Nicht Macron, Trudeau. Ich verwechsel immer Trudeau und Macron. Was sagt Trudeau dazu?
Katy Perry ist viel zu jung für Macron. Sorry.
Also diese Story, das darfst du gar nicht auseinandernehmen. Ich bin, also mich squickt das total. Aber es ist, also nicht, dass sie älter ist, sondern dass sie seine Lehrerin war. Also älter finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber, also
ich wollte dich
ganze,
nicht wieder damit reizen, aber ich komme da ja offensichtlich auch nicht so richtig drüber hinweg.
Ja, also genau, jetzt kommen wir ein bisschen zu Beziehungen. Wir haben Janelle Parrish, die sich getrennt hat. Janelle Parrish könnte man kennen aus Pretty Little Liars. Ja, genau, richtig, ich muss gerade überlegen. Ich verwechsel ja immer meine Teenage-Serien. Und ja, die hat sich von ihrem Ehemann jetzt getrennt, nach 7 Jahren Ehe. Also das verflixte 7. Jahr. Und naja, also hoffen wir mal, dass das jetzt alles ohne viel Schmutzwerferei vonstatten geht. Aber sie ist also wieder Single. Dann haben wir Ben Affleck und J-Lo. Also Bennifer. Bennifer gibt es ja nicht mehr. Und mein ewig, ach ja. Also Ben
Affleck. Auch Bennifer 2.0 gibt's nicht.
Genau, also Ben Affleck und J.Lo haben ja damals zusammen, als sie geheiratet haben, ein Haus gesucht. Das war eine Geschichte, die hat sich über 2 Jahre hingezogen und war ein riesen Hin und Her und Hick und Hack. Und als sie dann endlich was gefunden hatten, mit viel Kompromiss und auch viel Renovierung, die dann da stattgefunden haben, haben sie das für 60 Millionen gekauft. Und dann kam Ben wohl auf die Idee, so sagt die Gerüchteküche, er möchte da doch nicht wohnen. Und dann ging ja auch die Ehe relativ zügig in die Brüche und jetzt sitzt halt J.Lo und er, also beide zusammen gehört das ja, jetzt sitzen die halt auf diesem Haus, wo halt immer noch Renovierungen stattfinden bzw. stattgefunden haben. Und aktuell lebt J.Lo in diesem Haus, weil ihr eigentliches Haus, wo sie lebt, gerade renoviert wird. Das heißt, die ist dann von einem Haus gezogen, damit das andere halt renoviert werden kann. Und jetzt war aber die ganze Frage, was machen wir jetzt mit diesem Haus? In der Scheidung war es tatsächlich so, dass das als Asset gewertet wurde, natürlich, klar. Also, und dass da entsprechend geteilt wurde, also den Wert, und das auch geregelt wurde, also wenn verkauft wird und so weiter und so fort. So. Und jetzt ist es wohl so, dass Ben tatsächlich seinen kompletten Anteil, der ihm zustünde von diesem Haus, an J.Lo abgetreten hat.
Mhm.
Die Villa, also, beziehungsweise bezahlt haben sie damals 60 Millionen Dollar. Hoffentlich ist es jetzt mehr wert, man weiß es nicht, aber zumindest 60 Millionen möchte sie schon dafür wohl haben. Und
es ist weniger wert. Also es steht ja seit 2 Jahren leer und zuletzt hatten sie es dann nur noch für 52 Millionen angeboten.
Also sie kriegen es auf jeden Fall nicht los. Sie versuchen es jetzt auch schon seit der Scheidung, es ist ja auch schon wieder 2 Jahre, versuchen sie es loszukriegen und sie kriegen es halt nicht los, genau. Und aber egal ob jetzt 60 oder 52, also auf jeden Fall sind es mindestens 25
oder?
Millionen, 25 bis 30 Millionen anteilig, die Ben da halt zustehen. Also ich denke, die werden halb gemacht haben. Und die hat er jetzt komplett abgetreten. Das habe ich gehört und ich hatte mehrere Gedanken. Mein erster Gedanke war, wow, warum kann der sich das leisten? Weil, ja, Ben Affleck verdient zwar grundsätzlich nicht schlecht, aber er hat jetzt länger schon keine große Rolle mehr gehabt. Der hat Kinder, für die er Alimente zahlen muss und so. Der hat die Scheidung von J.Lo, wobei die haben sich ja da geeinigt, da muss er ja nichts zahlen. Aber ich habe da so gesessen und dachte, eigentlich kann der sich das nicht leisten. Und dann habe ich aber gelesen, und das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der wohl seine Tech-Firma, der hat wohl eine Tech-Firma gehabt, gewinnbringend an Net, also warte mal, war es eine Tech-Firma oder war es eine, also war es eine,
ja,
eine
so eine KI-Firma, genau.
Ja, genau. Und die hat er wohl gewinnbringend an Netflix jetzt vor kurzem verkauft für angeblich 600 Millionen Dollar. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, dann kann er auf 30 Millionen noch locker verzichten. Das ist für den dann nur irgendwie Taschengeld, ja. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, wow. Und krass, dass er dann so smart investiert hat, das wundert mich auch. Also wer ihn da beraten hat, weil eigentlich macht er ja eigentlich in der Regel nicht gute Entscheidungen für sein Leben. Aber nichtsdestotrotz, ich dachte jetzt weniger an J.Lo, mehr an Trinken und Spielen und so, aber okay. Und naja, und auf jeden Fall soll er ihr das jetzt abgetreten haben. Und ich frage mich halt jetzt, hat er das gemacht, damit wirklich das letzte Band, das die beiden noch haben, das war ja wirklich das Letzte, was ihn noch verbunden hat, auch geschäftlich, ja, nach der Scheidung. Damit dieses letzte Band komplett gekappt ist und er quasi sagen kann, okay, gut, erledigt. Punkt abgehakt. Ja. Gar keine Verbindung mehr zu ihr, auch nicht geschäftlich, auch nicht vertragsmäßig oder sonst irgendwas. Oder hat er es einfach nur gemacht, weil es ihm, also es gibt ja, oder hat er es gemacht, weil es ihm auf den Keks geht mit diesem ganzen Haus, dass es gedönst, dass es nicht los wird und so, er will da irgendwie nichts mehr zu tun haben, hat keinen Bock drauf oder sowas. Aber ich meine, für mich sieht es von außen aus schon so aus, dass er einfach sagt, okay, er möchte das jetzt komplett abschließen. Und das Letzte, was ihn noch an J.Lo gebunden hat, war diese Geschichte. Und die ist jetzt auch erledigt, jetzt wo er sich leisten kann. Also so sieht es für mich aus.
Mein erster Gedanke, als ich das gelesen hatte, war, ja, würde ich auch so machen.
Aber ich meine,
also
das ist
gegeben den Fall,
ja,
dass ich mir das leisten könnte und nicht angewiesen wäre darauf, dass ich diese Hälfte von den Einnahmen von diesem Haus kriege. Dieses Haus klingt wie ein Horror. Also man hat zusammen nicht so richtig zusammen beschlossen, das zu kaufen. Es ist gigantisch. Es wird sofort renoviert, nachdem man einzieht. Es soll auch nicht besonders schön sein. Es muss, also es war
ein
irgendwie als
am Ende, weil die sich nicht auf ein Haus einigen konnten. Und das
ja,
war dann
das
Haus, auf das sie sich
schon
einigen
das
konnten.
Ist ja irgendwie so eine rote Flagge. Und dann lebst du in so einem Haus, von dem du weißt, das war der Kompromiss. Und dann kriegst du das nicht wieder los, 2 Jahre in Hollywood, eine Immobilie nicht loswerden. Und
naja,
dann
gut, aber ich meine, die wollen halt einem wahrscheinlich zu viel Kohle. Und es soll angeblich viel toter Raum sein im Sinne von, Also,
ja, das meine ich,
wo man
ja,
Sachen nicht stellen
kein
kann,
besonders
Möbel und so.
Cooles Haus sein. Also, wieso kauft man sowas für 60 Millionen? Naja,
ich kann dir, also für mich klang das so, als ob J.Lo verzweifelt was. Also, das war ja ursprünglich dafür gedacht, dass sie zusammen ihre komplette Familie da, also dass sie ja zusammen einziehen, als Ehepaar mit den Patchwork-Kindern. Er hat zwei Kinder, sie hat zwei Kinder. Ich glaube, es wären vier Kinder. Das wären also eine Familie von sechs Leuten, wenn jeder ein eigenes Zimmer braucht und so, ein Gästebad, ein Gästezimmer, ein oder zwei und so. Also du brauchst dann schon ein bisschen Platz, ja. Und das war dafür war es ursprünglich gedacht, ja, dass man da zusammen reinsieht und da ein neues Leben startet. So. Und die haben lange was gesucht und haben aber nichts gefunden, was irgendwie so richtig gepasst hat. Und das war das Einzige, was gepasst hat, wenn man dann noch quasi sagt, okay, das könnte so klappen, wenn wir hier noch das und das renovieren. Und ich glaube, dass in erster Linie J.Lo, das war die da drauf, persönlich würde ich vermuten, die da drauf gedrängt hat, weil sie halt diesen Neustart wollte, ja.
Ja.
Und er aber irgendwie ja sowieso, ich habe so das Gefühl, er war nicht so richtig committed bei dieser Ehe. Und das war ihm dann irgendwie alles too much. Und ja, aber ich meine, und ich glaube, das war eben so dieser Wunsch nach einer Patchwork-Familie und einer heilen Welt, die da so ein bisschen dahinter steckt. So würde ich das interpretieren.
Ja, und genau, und weil damit so viele negative Gefühle einhergehen, denke ich jetzt, denkt er sich einfach, mache ich jetzt einen Schnitt und dann habe ich da nichts mehr mit zu tun und muss da nicht mehr drüber nachdenken. Und wenn man sich es leisten kann.
Ein teurer
kann,
Schnitt, aber er kann sich ja auch nicht leisten bei 600 Millionen.
Das ist schon krass.
Ich fasse es nicht, 600 Millionen, ey. Gut, das war also wahrscheinlich das letzte Kapitel in der Ben Affleck und J.Lo Saga. Wobei, ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie nochmal zusammenkommen, aber jetzt warten wir erstmal ab. Dann gibt es News von Britney Spears, nämlich welche?
Sie hat deinen Rat befolgt und ist in Rehab gegangen. Sie hat
Rat
unsere vorletzte Folge gehört oder so, als du gesagt hast, Alter, mach doch mal eine Entziehungskur. Das geht doch so nicht. Ja, sie ist in eine Reha gegangen. Rehab gegangen.
Ja, ist ja, also.
Genau, ja, es ist also in eine Entziehungsklinik nicht geschlossen. Also es ist freiwilliger Aufenthalt. Mehrere Leute scheinen mehrere Wochen auf sie eingeredet zu haben, dass das so nicht weitergeht nach ihrem DUI und scheint auch eine Pillenabhängigkeit vorzuliegen. Und ja, jetzt ist sie jedenfalls hingegangen und wird da wahrscheinlich sehr gut betreut werden. Und dann hat ihre Familie auch schon gesagt, dass sie sie auf jeden Fall besuchen werden. Also sie muss da jetzt
also
nicht
alleine
durch.
Also welche Familie ist halt die Frage, aber ja, ihre Söhne vor allen Dingen, denke ich
ja.
mal.
Ja. Das meinte ich.
Auch die Mutter kann
nicht, dass ihr Vater vorbeikommen wird.
Genau. Ja, aber ich meine, das ist ja grundsätzlich gut. Das Problem ist halt, Britney hat ja eine Tendenz dazu, was ja zusammenhängt, glaube ich, auch mit dem Drogenmissbrauch, Entscheidungen schnell umzustößen und dann einfach umzustoßen und andere Dinge zu machen. Und das Problem ist hier, dass es alles auf freiwilliger Basis ist. Das heißt, die könnte auch morgen, wenn sie keinen Bock mehr hat, aus was für Gründen auch immer,
ja,
das wird zu hart, wird zu schwer oder was auch immer, einfach wieder rausgehen. Also deswegen, ich hoffe, sie zieht es durch, auch für sich selber. Ja.
Mhm.
Gut, dann haben wir Nicole Kidman, von der wir jetzt gehört haben, dass sie eine, ich hätte jetzt fast gesagt Nebenausbildung, aber sozusagen, also es ist im Grunde wie eine Nebenausbildung zur Death-Doula macht. Ich weiß nicht, wie man Doula auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, das ist ja sowieso auch kein deutsches Wort. Es ist Hebamme, weil
ja,
eine Doula
also
ist nicht unbedingt das gleiche wie eine Hebamme. Also zumindest nicht in den USA. In den USA gibt
es. Ja, es kommt aus einer anderen kulturellen Tradition.
Nee, aber es gibt auch inhaltlichen Unterschied. Also eine Hebamme hat ganz andere Dinge, die sie macht, auch gesetzlich abgesichert, als eine Doula.
Aber man hat ja nicht beides, oder? Man hat eine Doula oder
man
eine Hebamme.
Man kann auch beides haben, doch. Also, weil ich, so wie ich das nämlich ursprünglich mal kennengelernt habe, ist eine Doula, also. Erstens, ich kenne eine Doula nur im Zusammenhang mit Geburt. Ich wusste gar nicht, dass es Death-Doulas gibt. So. Außer dann später irgendwann habe ich mal in einer Serie davon gehört. Also tatsächlich, also da, wo die Hebamme quasi auch zum Beispiel medizinische Skills hat und so, da ist die Doula eigentlich, soweit ich das gehört habe oder so war mein Eindruck, eher für die ganzen spirituellen Geschichten zuständig. Also wie begleite ich eine Erstgebärende zum Beispiel oder eine Gebärende, dass die halt ruhig bleibt, dass sie sich konzentriert, dass sie ihre Atemübungen richtig macht und so weiter. Und das macht die Hebamme auch alles. Aber die Hebamme ist auch dann dafür zuständig, die Geburt tatsächlich mit zu begleiten, auch mal
ja, so ist das in meinem Kopf
sozusagen hands-on
genau.
Und so. Und soweit ich weiß, macht das eine Doula nicht, aber I don't know.
Vielleicht darf das eine Doula im heutigen medizinischen System nicht machen, aber ich glaube, es kommt schon aus derselben Tradition heraus, nur aus unterschiedlichen Kulturkreisen.
Ich dachte, Doula ist tatsächlich nur so ein Spiritual-Ding, also in erster Linie.
Wäre ja ein bisschen fies, jemanden bis auf die Geburt vorzubereiten und dann zu sagen, oh, jetzt wird's blutig, ich gehe raus, tschüss.
Also, nein, das gehörte nicht, bestimmt. Aber du bist halt nicht diejenige, die dann quasi zugreift oder so. Also,
ja, aber ich denke, dass das ursprünglich bestimmt auch so war bei einer Doula. Weiß nicht genau. Mhm. Also Wikipedia sagt auch eine nicht-medizinische Helferin.
Okay. Also vielleicht ist es auch deshalb, warum die Betonung so auf spiritual und so war. Ich kenne es tatsächlich aus, also in erster Linie aus L.A., wo die ganzen Hollywood-Stars und sozusagen, die haben alle Doulas, so, ja. Naja, auf jeden Fall gibt es auch, also Todesdoula, das klingt so schlecht, aber eben eine, vor allen Dingen dann auch wieder spirituelle Begleitung bei sterbenden Familienmitgliedern. Und natürlich musst du da auch ein bisschen präpariert sein und geschult werden, ich glaube auch psychologisch und so. Also es ist keine einfache Aufgabe, jemanden zu begleiten, der stirbt. Und eine Death-Doula ist dann für denjenigen, der stirbt, natürlich in erster Linie da, aber auch für die Familie drumherum. Und leistet da spirituelle Hilfestellung, aber eben auch Wohlhilfestellung, was so Formulare und Versorgung und all diese ganzen Dinge angeht. Hm. Ja, also Nicole Kidmans Mutter ist 2024 gestorben und sie hat eben davon berichtet, dass sie sich mit dieser ganzen Erfahrung, ihre Mutter eben zu begleiten auf dem Sterbeprozess, sehr, sehr einsam gefühlt hat. Auch ihre Familie ihr nicht geholfen hat. Also die waren zwar da, aber es hat sie nicht erreicht. Also sie war da irgendwie, sie fühlte sich komplett allein gelassen, obwohl natürlich die Familie sich bemüht hat. Und gleichzeitig natürlich hatte sie dann auch noch nicht nur die Familie, sondern auch arbeiten, was nicht alles, was da ja auch noch dazu kommt. Du hast ja noch einen regulären Alltag und musst dich natürlich aber trotzdem ja auf dann die sterbende Verwandtschaft konzentrieren etc. Und in dem Zusammenhang hätte sie sich gewünscht, dass ihr jemand an der Seite gestanden hätte, der ihr da einfach hilft, mit dem Ganzen klarzukommen. Emotional, aber auch ganz einfach mit formalen Dingen. Und da ist halt der Punkt, wo so eine Death-Doula halt ansetzt, weil sie das halt selber, diese Erfahrung gemacht hat. Aber ich glaube auch, weil sie von diesem Thema Tod und sowas sehr fasziniert ist, ist das eben etwas, worüber sie mehr lernen möchte und jetzt tatsächlich auch dann eine Ausbildung machen will zu Death-Doula. Ob sie dann jemals in dem Bereich auch arbeitet, das lassen wir mal dahingestellt sein. Also ich meine, man kann halt nicht von einem Hobby sprechen, aber eigentlich ist es, glaube ich, eher so ein Hobby.
Das klingt wie die niedergelassene Version von einem Hospiz, ne?
Also, ja, genau.
Du gehst nicht ins Hospiz, um da Sterbebegleitung zu erfahren, sondern das ist jemand, der zu dir nach Hause kommt, aber letzten Endes ja auch Sterbebegleitung macht.
Ja, ja, genau. Also es
wieder
gibt ja
ohne
auch
die medizinischen
zu Hause,
Dinge, ne?
Genau, ja. Ja, also interessant. Hättest du, es gibt ja verschiedene Hollywood-Stars, hättest du gedacht, dass Nicole Kidman sich für sowas interessieren könnte? Also ich hätte das anderen Stars eher zugetraut als Nicole Kidman.
Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wem ich das sonst zugetraut hätte.
Goldie Hawn hätte ich das total zugetraut zum Beispiel.
Ich muss dann die Ex-Frau von Tim Burton denken, deren Name mir gar nicht
eingefällt. Ah ja, Helena Bonham Carter.
Genau.
Ja, okay, vielleicht.
Klassische Doula.
Ja.
Death Doula.
Dann Beziehungen. Also, Olivia Rodrigo datet angeblich Cameron Winter, beziehungsweise die Frage ist, ob sie sich daten. Die beiden sind ja sehr sich gut verstehen beim Essen gesehen worden, wo sie angeblich sehr, sehr intim gewirkt haben sollen. Und es gibt dann eben Bilder, wo sie aus dem Restaurant gemeinsam rausgehen. Aber ganz ehrlich, die laufen nebeneinander her mit einem Abstand von, naja, guten 50 Zentimetern zwischen ihnen. Also das könnten auch nur Freunde sein. Aber angeblich sollen sie sehr cozy gewirkt haben im Restaurant. Ja. Er ist Musiker und hat irgendwie mit Driver's License einen großen Hit gehabt. Und naja, wie gesagt, sie ist ja auch Musikerin. Ja. Also eventuell bahnt sich da was an. Wir gucken mal. Wir behalten das im Auge. Dann haben wir Jacob Elordi und Kendall Jenner. Und jetzt war ja gerade Coachella gewesen. Bei Coachella, da ja, geben sich die Stars ja wirklich die Klinke in die Hand. Und ich glaube auch, dass bei Coachella, weil da wird wirklich gepartied und gemacht und getan. Katy Perry und Trudeau waren übrigens auch da. Trudeau sah aus. Also hast du das Bild gesehen von ihm?
Nee, von Trudeau habe ich das nicht.
Trudeau sah 1:1 aus wie so ein Highschool-Jock. Also Jeans und Shirt und so ein Cappy auf und so. Also ich glaube, also wie aus so einem US-Film, so einem Highschool-Teenage-Film.
Ja. Wo die Leute auch immer 10 Jahre
ja,
älter
genau,
sind.
Ja, genau, wo du genau weißt, der ist viel zu alt, um den Teenager zu spielen, aber der packt sich halt jetzt einfach in diese Klamotten rein, weißt du, so nach dem Motto und so. Also ich habe das gesehen und ich dachte so, das steht ihm aber nicht gut, wenn so ein alter, in Anführungszeichen, alter Mann, der ist ja jetzt nicht so alt, aber im Verhältnis zu dem, was er darstellen möchte, einen auf jung und hip macht, weißt du? Das ist aber auch bei Coachella so, da bist du ja, da geht man halt hin, wenn man jung und hip ist und da gehen halt auch andere Leute,
sogar mit den roten Bechern dazu.
Ja, ja, es ist wirklich total typisch.
Ja, Papa hat eine neue Freundin, würde ich sagen. Und sie ist jünger als er.
Wobei, ganz ehrlich, Heidi Klum war mit ihren Kids ja auch da und die hat sich auch in so ein hippes Outfit geschmissen, aber da muss ich sagen, die sah toll aus. Die sah nicht aus, als wäre sie zu alt für dieses Outfit. Naja, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Supermodel und einem Politiker wahrscheinlich. Auf jeden Fall geht's da halt rund und die Musik, ja.
Ich glaube auch, von dem, was ich so jetzt um diese Jacob Elordi-Geschichte rum an Videos gesehen habe über die verschiedenen Kenners und wie die da auf dem Festival unterwegs waren mit ihren Boyfriends. Habe ich Kenners gesagt?
Ja, ich dachte, du meintest, also ich dachte, die Familien wieder von
Kardashians meinte ich. Genau.
Ich weiß schon, was du meinst, ja, ja. Weil sie heißt halt
Jenna?
Sie heißt Jenna, weil andere Ehepartner, aber ja.
Genau. Jedenfalls sieht es für mich so aus, als würden die Stars, die da so abhängen mit den ganzen anderen Leuten auf Coachella, so bewusstes Understatement betreiben, so damit sie ein bisschen nicht auffallen in der Menge und so ein bisschen so unter sich sein können.
Und ganz ehrlich,
und auch jung und hip sein, ja.
Man geht zu Coachella angeblich in erster Linie wegen der Musik, aber ganz ehrlich, die meisten gehen dahin, um Party zu feiern, zu saufen und ich glaube auch ganz viel Sex zu haben. Also ich denke, das ist so ein bisschen so, es hat so Highschool-Vibes, finde ich, so ein bisschen.
Ja, ich höre so einen Podcast aus L.A., die machen vor allem RuPaul's Drag Race Recap, aber die reden auch viel über ihr eigenes Leben und L.A. ist bei Coachella wohl irgendwie totaler Ausnahmezustand, vor allem in den Vierteln um das Festival rum. Und da gibt's auch so zum Beispiel Leute, die sonst ihre Häuser als Airbnbs vermieten, was irgendwie auch schwieriger geworden ist in letzter Zeit, größere Gesetzgebung, aber gibt's immer noch viele Leute, die dann so Short-Time-Rentals machen. Die vermieten gar nicht mehr über Coachella, weil du vermietest dann 6 Leute und dann sind plötzlich 30 Leute in deinem Haus und hinterher ist nichts mehr über.
Ja.
Und das muss extrem exzessiv geworden sein in den letzten Jahren, wie viele Leute da anreisen. Wie viele Leute da auch einfach so hinfahren und hoffen, dass sie bei anderen Leuten irgendwie dann eine Unterkunft finden oder so. Also das wird immer größer und wilder und unbeliebter auch bei L.A. Residents.
Aber sie haben
das
natürlich ein geiles Line-Up, also das muss man auch sagen.
Ja, na sicher. Das spielt da ja auch eine Rolle. Also Justin Bieber hat für diesen Auftritt, über den können wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen, 10 Millionen bekommen. Das ist unfassbar. Also
ich will gar nicht wissen, was Sabrina Carpenter gekriegt hat, weil die war ja auch eine der Headliner sozusagen. Hat sich auch einen kleinen, ich sag mal, kulturellen Fauxpas geleistet, aber das ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz, ja.
Aber wir wollten eigentlich darüber sprechen, dass Jacob Elordi jetzt im Kardashian Clan aufgenommen wurde.
Ich wollte als Vorgeschichte einfach nur mal das Stimmungsbild geben. Party, hot, sexy, Dancing, Music und so. Und angeblich sollen Jacob Elordi und Kendall Jenner gehook-upt haben. Also sie sollen was miteinander gehabt haben bei Coachella. Ich glaube nicht, dass das zu... Also ich persönlich, für mich liest sich das so, wenn da wirklich was war, dann ganz ehrlich, gut für beide. Beide sind consenting adults und ich glaube, mehr als ein casual fling wird es auch nicht werden oder gewesen sein. Aber ich meine, beide sind hot, why not? So, es reimt sich auch noch. Nichtsdestotrotz... Jacob Elordi soll ja volles Arschloch sein. Ich meine, er sieht gut aus, aber ich habe schon mal über Aussehen gesprochen.
Aber
weil,
Timothy geht doch auch ein bisschen den Weg. Also insofern.
Aber Timothy, entschuldige bitte, aber Timothy, ich glaube, der glaubt auch mittlerweile, er scheißt Gold. Sorry, wenn
ich das
so sage.
Ja, das meine ich ja. Also er geht auch den Weg. Insofern passt doch das.
Oh mein Gott, ich werde
immer
so pedestrian, so gothic, aber ja. Aber das liegt vielleicht an den Kardashians eher. Aber was ich aber eigentlich sagen wollte, Kendall Jenner ist noch diejenige von allen Kardashians, die noch, ich sag mal, mit am normalsten ist. Was in dieser Familie, glaube ich, nicht so schwierig ist. Aber die ist halt im Model-Business. Das allein ist schon so ein bisschen so, aber von allen ist die noch mit die normalste und die hält sich auch verhältnismäßig zurück in der Öffentlichkeit eigentlich. Ich meine, warum denkt man, dass Jacob Elordi und Kendall Jenner was miteinander hatten? Weil sie halt irgendwie geflirtet haben, getanzt haben und irgendwie so. Es war sehr touchy-feely, aber es war jetzt auch nicht so, dass die in der Öffentlichkeit geknutscht hätten oder so. Also so war es nicht. Deswegen, das sind alles nur Gerüchte. Aber ich sag mal, an dem Gerücht könnte ich mir vorstellen, ist auch was dran. Ich persönlich nämlich vermute, und das ist alles natürlich super Gossip und Spekulation und was nicht alles, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Jacob Elordi einfach nichts anbrennen lässt. Im Moment, glaube ich, nimmt er einfach mit, was er kriegen kann und er kriegt eine ganze Menge. Ja, das wäre so meine Interpretation der ganzen Geschichte. Also ich glaube das. So.
Good for him.
Ja. Und ja, also das war so das. Dann gab es natürlich noch ganz viele andere Gerüchte, wer alles auf Coachella gesehen wurde und wer da mit wem vielleicht auch gedanced hat, ein bisschen enger. Also da gab es noch und nöcher. Aber das war so die eine Story, wo ich dachte, okay. Und was wolltest du zu Justin Biebers Auftritt sagen?
Genau, ich habe ein bisschen über das Set gelesen, also einen kleineren Artikel, bin da irgendwie drüber gestolpert und fand das ganz spannend. Ich habe den nicht angeguckt insgesamt, aber also die Leute waren hin und weg, dass Justin Bieber nach so langer Zeit mal wieder so einen großen Auftritt hat, weil im Moment tingelt er sonst durch die Stadt mit so eher kleineren Auftritten, auch sehr kleinen Venues. Und der Auftritt war dann aber sehr minimalistisch in dem Sinn, dass er dann vor allem viel mit seiner Stimme gemacht hat, die wohl noch nach wie vor gut ist und so. Das soll alles super sein. Aber teilweise hat er da eine Videoübertragung gemacht von seinem Tablet, auf dem er YouTube gescrollt hat. Also der hat einfach YouTube-Videos gezeigt und hat die dann mitgesprochen, also auch so Meme-Videos oder so, die ganz bekannt sind. Und dann hat er teilweise auch seine alten Lieder gestreamt und da hat er dann mitgesungen. Aber das war so sein Auftrittskonzept und das fand ich so merkwürdig.
Aber das ist ja so, als ob ich Karaoke singen würde. Ja, also das ist ja
wirklich.
Dafür bezahle ich nicht meine Coachella-Gebühren.
Ja, dafür kriegt man 10 Millionen. Also keine, also es gab Pyros und so, aber es gab jetzt keine gigantische Bühnenshow, wo er dann irgendwie runterkommt.
Ja, aber ich meine, er hat zwar auch
Hänger
gesungen, aber
so.
Mit seiner eigenen Unterstützung, also so ein bisschen weird.
Also sehr, aber kann er halt machen, weil alle sagen, okay, ist halt Justin Bieber, hey, super. So. Also es gab böse Stimmen, die dann gesagt haben, dass andere Leute sich deutlich mehr anstrengen müssten, um so viel Wertschätzung und Zuneigung zu bekommen. So Frauen zum Beispiel im Allgemeinen mehr leisten müssten.
Ich wollte gerade sagen, zum Beispiel Sabrina Carpenter, die sich dann aber auch einen kulturellen Fauxpas geleistet hat. Eine der Fans, also sie saß am Klavier und wollte gerade anfangen zu spielen, dann war es auch entsprechend ruhig. Und in diese Stille natürlich hat ein Fan diese, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, wie das heißt, es hat einen bestimmten Namen, aber in den arabischen Sprachraum und so weiter, daher kenne ich das. Ich kann das gar nicht machen, dieses lalalalalalala. Also wenn man so diese Jubelschreie, die man ja so kennt, oder ein Ausdruck der Freude eigentlich, wo auch die Zunge so hin und her gewackelt wird und ich kann das gar nicht machen. Aber also ich hoffe, ihr wisst, was es ist. Wenn nicht, dann ich verlinke euch das Video, da könnt ihr euch das mal angucken. Aber offensichtlich kannte Sabrina das gar nicht und saß dann am Klavier und meinte irgendwie so, was war denn das, hat er? Und dann meinte, hat da einer gejodelt. Und dann meinte sie so, und dann rief tatsächlich aber diejenige, die das gemacht hat, es war wohl ein Fan, dass sie meinte, das ist meine Kultur. Und dann meinte sie so, Und dann meinte Sabrina nur, sie findet das super weird und super seltsam. Und hat dann so abschätzig auch noch irgendwie so und meinte, das ist irgendwie, also sie findet das doof. So. Und dann hat irgendwie diese Fan noch reingerufen, dass das halt ein Ausdruck der Freude ist. Also ein Freudenschrei sozusagen. Und Sabrina war da total, ich weiß nicht, die war total
perplexed,
verwirrt davon. Also wirklich, und hat dann aber in ihrer Verwirrung dann einfach gesagt, sie findet es doof. Und daraufhin waren halt alle beleidigt, die in irgendeiner Form eine Kultur haben, wo das halt mit zum kulturellen Alltag gehört. Sie hat also in einem dummen Satz...
Ich weiß
Satz,
nicht, ob alle beleidigt waren.
Ja, aber sie hat halt in einem dummen Satz quasi, ich weiß nicht, einen ganzen Kulturraum beleidigt. So. Und dann muss sie sich auch hinterher entschuldigen und so weiter, ja. Und dann habe ich mir aber nur gedacht, also sie hätte gedacht, das wäre quasi so weirdes Jodeln. Aber auf jeden Fall wollte sie sich entschuldigen. Und das Geile daran finde ich ja, dass sie dass es wohl in Ordnung gewesen wäre, wenn es Jolen gewesen wäre. Dabei wäre auch das eine kulturelle Beleidigung gewesen. Da dachte ich mir nur so, ja, du bist lustig, weißt du? Also ehrlich.
Aber es wäre, also immerhin kannte sie Jodeln.
Ja, naja, gut. Aber ich meine, es gibt ja im
also
Kanti,
die kulturelle Referenz war ihr geläufig.
Ja. Also auf jeden Fall, es war so ein bisschen so, okay, Girl, weißt du, so, ja. Ich will nicht sagen, sie hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber sie verdient ja Millionen deswegen, ja. Dann haben wir noch Heather Lockley, die tatsächlich wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Und zwar, man höre und staune,
neu? So neu ist der auch nicht.
Na, aber die waren noch nie zusammen.
Nein, das waren sie nicht, das stimmt.
Ja, also für dieses Paar ist neu. Und zwar Lorenzo Lamas, der ja genauso wie Heather Lockley auch eine Karriere als Teenage-Heartthrob hinter sich hat, sozusagen.
Hm. Ich habe halt ausführlich seine alten Bilder gegoogelt.
Ich überlege gerade, war es in...
Also er hat angefangen in Falcon Crest.
Okay.
Während sie angefangen hat in Dynasty. Also beide haben so ein Soap-Operas gestartet,
ja, genau.
Was sehr lustig ist. Und dann in den 90ern hat er Renegade gespielt. In
Stimmt, diese Motorradgeschichte.
Genau.
Ja, wo er da die langen Haare hatte, genau.
Ach, ein Traum.
Ja, und sie war doch in, na, wie heißt es denn?
Melrose Place.
In Melrose Place, genau, richtig. Genau. Diese Konkurrenz zur 90 von der 10. Was ich so krass finde ist, also ich hätte ihn nie im Leben erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, wer er war. Weder in Falcon Crest noch in Renegade, finde ich, sieht er dem heutigen Gesicht ähnlich. So. Also, krass. Ich meine, es ist heute immer noch, ja, netter
ich
Kerl.
Ihn
und
immer
so,
noch, ich finde ihn immer noch einen sehr gut aussehenden Mann.
Ja.
Aber
nicht mehr so
gut aussehend. Das
genau.
Stimmt. Außer wenn er rasiert ist, dann sieht er ganz komisch aus, finde ich.
Es könnte sein, dass wenn er jetzt den Bart runternehmen würde, dass er sich ähnlicher sehen würde.
Es ist auf jeden Fall ein sehr großes Spektrum, wenn man ihn googelt, wie er im Laufe seines Lebens ausgesehen hat.
Es ist aber auch lustig, weil das war halt echt so ein, es hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich meine, ausgerechnet er und Heather Lockley, so zwei Teenage-Heartthrobs, das ist so ein bisschen, als wenn deine liebsten Soapstars nach gefühlt 30 Jahren warten,
ja, genau
endlich
so ist
zusammenkommen.
Es, ja.
Genau. Und aber angeblich sollen die sich schon seit einem Jahr daten, habe ich gelesen. Also das kam jetzt irgendwie raus und so. Und die haben dann auch offiziell auf Instagram das irgendwie bekannt gegeben und so. Also ich meine, ich finde es irgendwie geil. Sie ist ja auch seit 2 oder 3 Jahren ist sie wieder Single, also auch getrennt und so und hat auch eine gescheiterte Ehe hinter sich und sowas. Und da denke ich mir auch so, ja super, ist auch gut für dich. Und ganz ehrlich, bei Heather Lockley bin ich immer überrascht. Ich meine, man sieht ja an, dass sie deutlich nachhilft, ja. Aber ich finde, die sieht immer noch wahnsinnig gut aus. Also ich bin da immer so ein bisschen so, okay, wow.
Und er ist schon 6-mal geschieden.
6-mal?
Sie erst 3-mal.
Oh mein Gott. Okay. Gut, also ich hoffe, dass die beiden, dass es was wird mit den beiden. So, dann haben wir, wir sind sozusagen direkt zu den guten Nachrichten weitergeglitten, was dazu gehören für mich auch alle Beziehungen. Und dann haben wir ein Verlobung gehabt, und zwar Jessie Cave hat sich verlobt. Wenn man sich jetzt fragt, wer zum Teufel ist Jessie Cave, dann sage ich euch, das ist die Schauspielerin, die in Harry Potter Lavender Brown gespielt hat. Und die ist, und das finde ich irgendwie finde ich sowas schön, da kommt der Romantiker in mir durch, die ist schon seit 12 Jahren mit ihrem jetzigen dann Ehemann, beziehungsweise kommenden Ehemann, ist schon seit 12 Jahren mit ihm zusammen, die haben zusammen schon 4 Kinder und jetzt haben sie sich dazu entschieden zu heiraten. Also ist das Liebe? Ich weiß, also ja, andere sagen, also, das muss Liebe sein, aber ich meine, das ist schon krass, oder? Nach 12 Jahren und 4 Kindern.
Ich finde das eine süße Reihenfolge, ja.
Ich frage mich halt auch, wieso man dann ausgerechnet jetzt sagt, jetzt lass uns einfach heiraten. Das hatten wir doch auch letztens, dieses eine deutsche Promi-Paar, das doch auch wie nach, weiß nicht, 18 Jahren oder so, wo ich immer denke, also warum sagt man dann nach so einer langen Zeit noch, jetzt heiraten wir noch, weil eigentlich ist es ja echt nicht mehr notwendig. Es wäre halt für mich, also ich meine gut, der Romantiker in mir würde machen, oh mein Gott, ja. Aber es wäre dann, glaube ich, sinnvoll auch, wenn man sich vielleicht gesetzlich absichern möchte. Also wenn einem was passiert. Oder
das wäre meine erste Antwort.
Genau, also das wäre für mich eigentlich die
Gerade
einzige,
wenn man zusammen alt wird. Also ist es, glaube ich, total wichtig, sich dann irgendwie rechtlich abzusichern, dass die Erbsachen nicht so kompliziert
sind.
Wobei ich
ja hoffe, dass
Krankenhauszugang
die Kinder, die schon abgesichert sind, aber Ja, krass. Also, aber
ja, du bist dann über, du bist für die Kinder, klar, bist du dann sozusagen als Vormund abgesichert, weil sie deine Kinder sind. Aber ich glaube, dann ist es nicht automatisch so, dass du vielleicht auch für deinen Lebenspartner Entscheidungen treffen kannst, zum Beispiel im Krankenhaus, wenn es um Maßnahmen geht oder so und dein Partner eben nicht entscheidungsfähig ist, dass du dann nicht einfach die Entscheidung übernehmen kannst, wenn du nicht verheiratet bist.
Übrigens, falls vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten über sie schon mal gesprochen, weil sie, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr einen OnlyFans-Account eröffnet hat, wo sie hauptsächlich Content mit ihren Haaren macht. Also, weil sie hat sehr langes Haar und ja, da gibt es Bewunderer wohl für. Was ich aber auch total spannend finde oder irgendwie auch cool finde, die beiden hatten also, waren zusammen, hatten dann ihre Kinder und dann haben sie sich aber tatsächlich kurz nach der Geburt von dem vierten Kind getrennt und waren dann eine kurze Zeit vorübergehend getrennt, haben sich dann aber wieder zusammengerauft und haben dann einen Podcast gegründet mit dem Titel Before We Break Up Again, also bevor wir uns wieder trennen, was ich ehrlich gesagt sehr geil finde. Also ich meine, es zeugt schon von Humor, oder?
Ich finde den Namen auch super. Ja. Die haben sowieso
Humor. Und ich meine,
es
hat ja offensichtlich auch gut dann geklappt. Der jüngste Sohn ist 3, das heißt, vor 3 Jahren muss das dann gewesen sein, ja.
Auf Insta wurde Ihnen jetzt vorgeschlagen, den Podcast umzubenennen in Before We Get Divorced.
Before We Marry. Ja, auf jeden Fall, sie hat sich verlobt und freut sich sehr. Und ja, schön, also cool. Das war eine Verlobung. Dann hatten wir tatsächlich noch eine zweite Verlobung, nämlich Annalyn McCord hat sich verlobt. Und zwar hat sie das auf ihrem Instagram bekannt gegeben. Sie ist Schauspielerin und hat unter anderem gespielt in, jetzt ich muss ja immer, ich suche mir immer mal, ich weiß immer nie, welche Serien das alle sind, in denen sie alle mitspielen. Aber sie hat unter anderem gespielt in
90210.
Beverly Hills 90210, genau. Sie ist verlobt mit Danny
Cipriani.
Ah, ich hätte Cipriani. Ah, okay. Cipriani?
Könnte auch Cipriani sein.
Okay. Und es gibt ein Bild von den beiden, hat sie auf Instagram eingestellt, wo sie auf seinem, wo sie im Garten sind und sie sitzt auf seinem Schoß und hat
zerkratzt
eine
ihm das Gesicht.
Nein, sie knuddelt ihm liebevoll und hat oben drüber geschrieben Cute Aggression und hat sogar dann auf Instagram noch eine Erklärung dazu gepostet, was denn Cute Aggression ist, also süße, niedliche Aggression. Niedliche Aggression ist ein allgemeines, harmloses, psychologisches Phänomen, wo positive Gefühle der Niedlichkeit temporär nicht aggressive Gefühle zum Ausdruck gebracht werden müssen, wie an sich drücken, beißen oder die Wange so kneifen. Okay, ist in Ordnung. Auf gut Deutsch, du bist so verknallt und überwältigt von deinen positiven Gefühlen, dass du jemanden so doll knuddelst oder wuschelst oder was auch immer, dass der vielleicht ein bisschen ramponiert aus der Geschichte rauskommt. Aber es ist Liebe so. Also das ist damit halt gemeint. Naja, und sie hat halt eine riesen Klunker am Finger. Übrigens, soweit ich das sehe, man sieht es auf dem Bild halt nur so rudimentär, viereckig auch. Ja. Also die beiden sind auch verlobt und offensichtlich glücklich. Und sie hat dann auch dazu geschrieben, schau, ich wusste, es ist was Richtiges. Ich liebe dich so sehr, ich muss dich beißen und drücken. Okay. Und jetzt hast du mich an der Backe. Na also gut, dann ist das so. Also sie ist auch verlobt.
Musste bei der Erklärung zu Cute Aggression an Elmira denken, eine der Figuren aus der sehr schönen Cartoonserie Animaniacs, falls ihr euch noch erinnert, an die späten 90er. Das war so ein kleines Mädchen, das auch immer als sehr bedrohlich dargestellt wurde und sich alle Tiere immer geschnappt hat, um sie zu Tode zu knuddeln.
Ja, ich entsinne
mich. Die mussten dann immer vor ihr fliehen. Eine sehr lustige Figur.
Also, offensichtlich gibt das eine Definition von Cute Aggression. Und dann haben wir noch ein Baby, und zwar Gemma Arterton ist zum 2. Mal Mutter geworden. Britin, ehemaliges Bond-Girl. Ja, von einem Quantum Trost, genau. Und die hat jetzt in einem Podcast nebenbei quasi so fallen lassen als Info, dass sie schon vor 5,5 Monaten Mutter geworden ist. Und zwar von ihrem 2. Kind, das wohl dann entsprechend im Oktober, also zwischen Oktober und November 25 zur Welt gekommen ist. Und ja, und hat das ganz gut auch vor der Öffentlichkeit so für sich behalten. Also es ist sehr privat abgelaufen. Ja, und jetzt ist sie halt zweifache Mutter. Genau.
Herzliche Glückwünsche.
Ja, ist auch, also in letzter Zeit werden so Dinge immer so erst hinterher, also aber auch deutlich länger hinterher bekannt. Also so 6 Monate, 5 Monate, 4 Jahre, wie bei McAvoy. Aber ich meine, es ist ja auch klar, deren Recht da ein bisschen Privatsphäre zu haben. Aber das war also ein Baby, das wir noch hatten. Und dann sind wir für heute durch.
Jo.
Gut, also ich wünsche dir gute Besserung, dass du dich erholst.
Dankeschön.
Ich meine, du klingst schon ein bisschen besser. Ich hoffe, du kannst das Wochenende noch für dich nutzen, sodass du ein bisschen, ja, ein bisschen fitter dann in die nächste Woche startest.
Ja, das ist der Plan, genau.
Ja, ja. Und ich packe euch, wie gesagt, alle Links in die Shownotes und auch dann hoffentlich den Link zu unserer The Pit-Folge. Die aber wird erst nächste Woche irgendwann rauskommen. Könnt ihr euch also auch schon drauf freuen. Und dann haltet die Ohren steif, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.